Wenn ein Gegenstand, warum dann nicht dieses Armband?
Ja, das habe ich mich auch, natürlich. Ja, klar, klar.
Ich lese was, was du auch liest. Der Buchpodcast.
Okay, hallo Martina.
Hallo Fabienne. Es ist so strange, wir waren schon lange nicht mehr zu zweit, habe ich das Gefühl. Es fühlt sich so spannend an und so fremd. Hallo.
Oh, wir waren auch schon lange nicht mehr in echt zu zweit.
Stimmt.
Ja, wir haben uns heute hier versammelt bei einer neuen Folge von Ich lese was, was du auch liest, um über ein neues Buch zu sprechen, das wir beide gelesen haben. Und zwar sprechen wir heute über Adas Raum von Sharon Dodua Otoo, das bestimmt viele von euch schon entweder gelesen haben oder davon gehört haben oder darüber gelesen haben. Denn es ist, kann man glaube ich ohne Übertreibung sagen, gerade in aller Munde. Also es ist gerade erst erschienen beim Fischer Verlag, ganz hot off the press. Und ich glaube eigentlich so seitdem sie 2016 den Bachmann-Preis gewonnen hat, Sharon Dodua Otoo, hat man eigentlich so ein bisschen, hatte ich das Gefühl, auf diesen Roman gewartet. Und jetzt ist er also endlich da. Ich sag vielleicht so ganz kurz ein bisschen was zur Autorin und dann versuche ich mich mal an einer Zusammenfassung dieses Buches. Ja! Alright, also Sharon Dodua Otoo ist 1972 in London geboren. Ihre Eltern sind aus Ghana, also aus Accra genauer gesagt, nach London gekommen. Sie ist dort geboren. Und sie lebt aber seit 2006 in Berlin, hat also auch schon bevor sie nach Berlin kam, um dort dauerhaft zu leben, zahlreiche mehrjährige Aufenthalte in Deutschland absolviert. Hört sich jetzt ein bisschen komisch an, aber ich glaube, das ist jetzt das passende Verb dazu.
Unter dem Gürtel.
So genau, in her belt. Genau, also das erste Mal war sie als Au-pair-Mädchen tatsächlich in Deutschland, in Hannover und war dann in den 90er Jahren schon das erste Mal in Berlin, weil sie Germanistik studiert hat. Also man kann sagen, schon so eine langjährige Beziehung zu Deutschland und zur deutschen Sprache. Sie ist als Aktivistin und Publizistin tätig, bezeichnet sich selbst auch als Aktivistin und Schriftstellerin. Und ich glaube, wir werden bestimmt über die Frage des politischen und auch so eines gewissen Aktivismus im Schreiben oder im Literarischen sprechen in unserer Diskussion. Adas Raum ist ihr erster Roman und es ist ihr erster Roman auf Deutsch. Sie hat schon mehrere Novellen geschrieben und auch Kurzgeschichten. Die sind auf Englisch alle zuerst erschienen. Am bekanntesten oder mir zumindest ein Begriff war The Things I Am Thinking While Smiling Politely von 2012. Das ist eine Novelle. Genau, aber sie hat, wie gesagt, so ein bisschen, also war schon literarisch tätig, vor allen Dingen in Kurzformen, in Prosa-Kurzformen. Und jetzt eben hat sie ihren ersten Roman vorgelegt, genau. Und 2016 hat sie beim den Tagen der deutschsprachigen Literatur in Klagenfurt gelesen, besser bekannt als Bachmann-Tage. Na, und hat dann jedenfalls den Ingeborg-Bachmann-Preis gewonnen für die Erzählung Herr Grottrupp setzt sich hin. Und das wurde setzt sich hin.
Ganz
und
ruhig.
Frühstückt ein Frühstücksei. Ja. Nein, ich glaube, das heißt, ne, Herr Grottrupp setzt sich hin. Und damit hat sie eben diesen Preis gewonnen und hat, was uns jetzt auch in Adas Raum wahrscheinlich beschäftigen wird, das war damals vor allen Dingen sehr, wurde sehr positiv oder interessiert diskutiert, dass es in dieser Erzählung als Erzählinstanz ein Frühstücksei auftritt. Also quasi ein Objekt. Diese Objekterzählerfiguren oder Instanzen kehren auch in Adas Raum wieder. Ich glaube, so viel würde ich jetzt erstmal zur Autorin sagen und mich jetzt schon angedroht.
Ausruhen.
An einer Zusammenfassung des Romans versuchen. Es ist einerseits sehr, finde ich, auf der einen Seite ist es eigentlich relativ leicht zu sagen, worum es geht, und auf der anderen Seite überhaupt nicht. Warum ist es schwierig? Weil ich glaube, der Hauptgrund ist, der Roman hat eine durchaus komplexe Anlage, die, wenn man sie nacherzählt, sich erstmal so anhört, so what, wer, was, wie, wo, wann, so. Das dann aber beim Lesen, finde ich, kann man es doch relativ gut auseinanderhalten. Ja. Also jedenfalls, ich würde es so zusammenfassen, wir haben vier Handlungsstränge, in denen vier Frauenfiguren, sogenannte, also die haben alle den Namen Ada in unterschiedlichen Variationen, vorkommen. Und diese vier Handlungsstränge und diese vier Frauen sind zeitlich und örtlich stark voneinander unterschieden. Also der erste Erzählstrang oder die erste Erzählung spielt an der Westküste Afrikas, im heutigen Ghana, im Jahr 1459. Der zweite Handlungsstrang spielt in Stratford-le-Bow. Ich weiß nicht, ob das richtig ist. 1848, also in Großbritannien. Der dritte spielt in Kohnstein bei Nordhausen 1945, also Kohnstein bei Nordhausen dort war das Konzentrationslager Dora Mittelbau. Und der letzte Erzählstrang spielt in Berlin 2019. Genau. Und was es jetzt aber zusätzlich kompliziert macht, ist, dass diese vier Erzählstränge werden nicht nur ineinander verschachtelt, sondern auch die Handlung innerhalb dieser vier Erzählstränge wird nicht linear erzählt, also chronologisch, sondern wir steigen ein eigentlich, und jetzt kommt ein Spoiler, aber ich glaube, man kann über dieses Buch nicht sprechen, ohne massiv zu spoilern. Also wir sozusagen, es fängt damit an, dass wir eigentlich gleich mal den Tod zumindest von drei Adas nachvollziehen, oder so die wenigen Stunden vor dem Tod der jeweiligen Ada in dem Erzählstrang, in dem wir gerade sind, nachvollziehen. Und dann sozusagen erst nach und nach so aufgedröselt wird, so ein bisschen, okay, wie ist es überhaupt dazu gekommen? Also man erst danach so ein bisschen erfährt, wer diese Ada überhaupt ist oder wie sie dahin gekommen ist. Also es verbinden sich quasi so, also es wird eigentlich so fragmentarisiert und es wird eben die Chronologie ausgehebelt, und dann gibt's auch immer wieder diese vier Erzählstränge, die immer wieder ineinander laufen. Also es ist zwar schon dann immer wieder so abgesetzt, also man weiß immer, wo man sich befindet, meistens zumindest, weil dann eben dieser Orts- und Zeitindikator ist. Genau, also ich hatte jetzt zumindest jetzt nicht so das Gefühl, dass ich verwirrt war, wo befinde ich mich gerade, ja, sondern das ist schon immer wieder klar.
Und manchmal schon, ich.
Ja, gut, ja, ja. und aber an manchen Stellen, genau, läuft's dann zusammen, beziehungsweise ganz am Schluss gibt's dann so einen Moment, wo dann diese Ebenen ganz klar oder auch diese Figuren so ineinander kollabieren. Also das Buch ist, es ist unterteilt in mehrere Teile oder in drei Teile. Der erste Teil heißt die ersten Schleifen, dann kommt zwischen den zwei Schleifen und dann die nächsten Schleifen. Also da ist schon so dieses Zyklische. Und dann gibt's in der Mitte eben zwischen den Schleifen so diesen Teil, was man eigentlich schon so ein bisschen davor verstanden hat, dass sich so anbahnt. Also diese vier Adas gehören irgendwie alle zusammen, und das ist aber nicht so ganz klar, ist es jetzt wirklich wie so eine Wiedergeburtsfigur, aber die sind auf alle Fälle verbunden. Und ich glaube, wir werden bestimmt noch drüber reden, diese vier Handlungsstränge sind durch unterschiedliche Elemente, teils durch narrative Details, teils durch parallele Konstruktionen von Handlungsabläufen miteinander verwoben, teils durch so Figurenkonstellationen, so dass man eben versteht, okay, irgendwie soll das zusammengehören. So, und das Letzte, was ich jetzt so vorab sage, ist vielleicht diese Frage der Erzählperspektive, auf die wir auch bestimmt zu sprechen kommen werden, weil ich ja schon auch angekündigt habe. Also vom Frühstücksei, das Frühstücksei kehrt hier in Form auch von Gegenständen, die erzählen wieder. Die erzählen jetzt nicht durchgängig alles, aber die kommen immer wieder als so eine ja, durchaus auch allwissende Erzählinstanz zu Wort. Und auch bei diesen Gegenständen gibt's so eine Art Wiederkehr oder Wiedergeburt. Also da ist auch klar, da gibt's so eine quasi Kontinuität. Soweit erstmal.
Das hast du jetzt ein bisschen kryptisch erzählt. Ich glaube, wenn ich es nicht wüsste, würde ich jetzt nicht checken, wie das mit den mit den erzählenden Gegenständen funktioniert. Aber das können wir dann ja noch an geeigneter Stelle vielleicht nachholen. Ja. Stay tuned. So. Und vielleicht auch, was die einzelnen vier Geschichten der vier Aders sind, müssen wir dann auch noch kurz vielleicht sagen.
Ja, genau.
Wollen wir uns abwechseln?
Ja, gerne. Ich bin gerade so erschöpft von meinem Effort. Oh Gott.
Also die erste Ader, ich hoffe, ich kann das wiedergeben, weil wie du ja schon gesagt hast, wird so ein bisschen zerstückelt erzählt und man kriegt jetzt da nicht so ein richtig runden, so ein rundes Bild dieser einzelnen Geschichten, oder? Es bleibt schon auch einiges offen. Und aber die erste Ader 1459 im heutigen Ghana spielt sie. Sie ist aber sie wurde verschleppt als Kind aus Nigeria und hat dann gerade beerdigt ihr zweitgeborenes Kind, was verstorben ist oder ist ein Säugling noch. Man weiß nicht genau wie, aber sie trifft auf einen portugiesischen, wie nennt man die denn? Einen
Kaufmann wird er im Buch, glaube ich, genannt, aber Seefahrer nicht, der ist, und Kaufmann.
Nee, der ist eben nicht der Kaufmann. Der Guilherme ist eben einer, der von einem Kaufmann angeheuert wurde in Portugal und der quasi nur so ein Arbeiter ist auf diesem Schiff. Der ist bei dieser Expedition dabei und der andere, der hieß anders, der Kaufmann, der ist ja der, der gar nicht von Bord geht oder erst später.
Ah, okay.
Egal, auf jeden Fall trifft sie einen Portugiesen, einen Kolonisator, kann man sagen. Mhm. Und der nimmt ihr dann, der sieht, dass sie ein wunderschönes Perlenarmband hat und er schießt sie, um ihr das abzuknüpfen. Kurzform, oder?
Ja.
Okay, ja. Du darfst die nächste
erzählen. Und das Armband hat ja auch eine verbindende Funktion. Aber dann mache ich jetzt die nächste, genau. Die nächste Ader, die wir kennenlernen, ist angelehnt an die historische Figur Ada Lovelace, muss man wahrscheinlich sagen, die ja mittlerweile so als die erste Computerprogrammiererin der Welt oder überhaupt gilt. Und wir treffen sie eben auch, wie gesagt, ein paar Stunden vor ihrem Tod. Sie hat so eine Liebesnacht, glaube ich, mit Charles Dickens hinter sich,
was nicht
historisch belegt ist. Ja. Der Charlie, der verlässt aufgrund eines so, sie streiten sich dann so über die analytische Maschine oder naja, so es gibt halt so einen kleinen Streit und der Charles Dickens verlässt so ein bisschen wutentbrannt das Haus in den frühen Morgenstunden und genau in dem Moment kommt der Ehemann von Ada, der tatsächlich, also der eine historische Figur ist, nämlich Lord William King, zurück, sieht, dass eben da der Rivale gerade das Haus verlassen hat und er schießt daraufhin auch die Ader, also zweite Ader, dude.
Zweite Ader, zweiter William, Guilherme. See a pattern?
Genau, und das Armband habe ich ja vergessen, und zwar das Armband spielt da insofern eine Rolle, weil der William, das der Ada bei ihrer Hochzeit vermacht hat, also es war anscheinend in seiner Familie und er hat es dann der Ada vermacht und das ist aber zu dem damaligen Zeitpunkt verscharrt, weil die Ada, wie man da in dem Buch erfährt, anscheinend eine Spielsucht hat und ganz viele Spielschulden und deswegen immer ihre Schmuckstücke veräußern muss.
Und die dritte Ada ist, wie du auch schon gesagt hast, 1945 im KZ Mittelbau Dora. Und das ist eine polnische...
Ich glaube, sie ist eben nicht Jüdin oder es ist sie, die Kategorie unter Anführungszeichen ist asozial, als diese bezeichnet
wird. Ach so, genau. Mhm. Und ihre Freundin war die mit einem Juden verheiratet war. Und die beiden sind Prostituierte, die quasi dort innerhalb dieses KZs arbeiten oder das gewissermaßen gezwungen sind, sich zu prostituieren. Ja. Hm. Und sie wird dann eben, sie hat auch als einen der Liebhaber, also ich muss ganz ehrlich sagen, die dritte Ada-Geschichte habe ich am schlechtesten gecheckt. Mhm. So vom Lesen her. Ja. Ich weiß nicht, wie es dir ging, aber die war für mich sehr opak.
Also ich bin mir auch nicht sicher, aber ich habe so verstanden, also die Linde, also die Freundin von Ada, hat eben eine Affäre mit einem Capo und der stiehlt in der Kammer, wo man halt die Gegenstände hingebracht hat, die man den jüdischen KZ-Häftlingen abgenommen hat, als sie da angekommen sind, stiehlt er eben dieses Armband und gibt es der Linde. Und die legt sich das irgendwie um aus irgendeinem absurden Grund. Und es ist kurz bevor sie quasi entdeckt werden, hat sie das irgendwie der Ader gegeben, dieses Armband. Oder jedenfalls hat es die Ader in ihrem Besitz, als die SS irgendwie, das ist so eine zufällige Szene, das sieht. Und dann ist es so ein bisschen so, okay, wo kommt dieses Armband her? Und dann, um quasi die Linde nicht zu verraten, rennt die Ader los und wird dann eben erschossen. Also sozusagen, um ihre Freundin nicht zu verraten, stützt sie sich dann so, also sie rennt dann so in Richtung Zaun, der da elektrifiziert ist, und wird aber davor erschossen.
Ah ja.
Und die vierte Ader lebt, wie ja schon gesagt, 2019 in Berlin, beziehungsweise wir lernen sie kennen an einem Tag, wo sie auf der Suche nach einer Wohnung in Berlin ist. Die ist hochschwanger, ist aber, wie wir dann erfahren, halt vor so ein, zwei Jahren oder so von Ghana nach Berlin gekommen und hat besondererweise über ihren Vater einen britischen Pass. Und der britische Pass erzählt dann auch quasi, das ist eine von den Erzählinstanzen. Und wir begleiten sie da auf ihrer Wohnungssuche im Berlin der Jetztzeit. Das kulminiert dann unter Anführungszeichen, oder die Fäden führen dann zusammen, als sie so eine, quasi glaube ich, die letzte Wohnungsbesichtigung hat an diesem Tag. Und da auf einen, wiederum einen gewissen Wilhelm trifft, einen älteren Herrn, der, wie sich dann herausstellt, in Besitz dieses Armbands ist. Wobei sie das Armband davor auch schon in so einem Ausstellungskatalog gesehen hat, wo es, glaube ich, so eine Ausstellung zu afrikanischer Kunst oder so ging. Habe ich jetzt tatsächlich auch nicht mehr so im Kopf. Und die vierte Ader verlassen wir lebend am Schluss dieses Buches, und auch ihr Baby lebt wahrscheinlich, weil bei den anderen davor gibt's auch, also fast alle verlieren halt ein Kind, wobei bei der Ada von 1848 habe ich es auch nicht ganz verstanden, ob die dann eine Abtreibung hat oder nicht. Ihr seht, es ist, it's complicated, very complicated, muss man sagen. Ja. So, aber das sind vielleicht so die
Basic Facts, worauf wir jetzt so versuchen aufzubauen.
Ja, und ich muss auch sagen, sofort ein Disclaimer für, wenn wir irgendwas nicht jetzt falsch wiedergeben. Ich finde es wirklich, also ich habe es jetzt fast zweimal durchgelesen. Und mir sind dann schon so ein paar Sachen beim zweiten Mal lesen klarer geworden. Aber trotzdem ist es nach wie vor echt sehr schwierig. Es wird viel ausgelassen, viel quasi vorausgesetzt an historischem Wissen, glaube ich. Aber halt auch so, dass man das sich irgendwie selber da zurechtfindet.
Wo du gerade gesagt hast, man versteht jetzt nicht alles, oder man kann nicht jede Geschichte, Teilgeschichte in ihrer Chronologie oder auch in ihrer Kausalität nachvollziehen. Ich meine, das ist ja quasi zugunsten dieser Erzählspielereien aufgegeben worden. Also das ist ja eine Entscheidung sozusagen. Deswegen ist es ja auch, glaube ich, also ich habe das Gefühl, es ist okay, dass man hier nicht alles checkt.
Ja.
Und das ist eine gewollte Entscheidung. Deswegen ist es, glaube ich, auch gut, wenn wir damit anfangen, über die Erzählstruktur zu reden, weil das ist für mich so präsent beim Lesen. Es ist eigentlich so dieses Buch, es geht um diese Struktur und nicht um den Plot, würde ich schon fast versuchen. Also ich habe mich beim Lesen gefragt, würdest du dieses Buch als, hat es einen Plot? Also Plot jetzt im Sinne von keine Story. Also weißt du, kennst du diese Unterscheidung von E.M. Forster, so dieses the king dies and then the queen dies is a story. The king dies and then the queen dies of grief is a plot. Also so, dass quasi die Events, die passieren, kausal miteinander verbunden sind. Und das hat das eigentlich nicht, oder? Es stehen so Events nebeneinander, beziehungsweise werden durcheinander gewürfelt, und die Verbindung entsteht dann durch Struktur.
Mhm. Oder interessanterweise durch eben sowas wie so Struktur und auch eben so Details. Weil ich meine, das Kausale unter Anführungszeichen scheint irgendwas mit dem Armband zu tun haben. Also weil in diesem mittleren Teil zwischen den Schleifen, um das kurz zu sagen, da geht's irgendwie um einen Dialog zwischen einer Gott, die aber eine weibliche Figur ist, und einem gewissen Etwas, einer Entität, einem Wesen, das dann immer eben als diese Gegenstände wiedergeboren wird. Irgendwie ist klar, es geht in irgendeiner Art und Weise um eine Restitution dieses Armbands oder um, also einerseits für diese Entität, die dann immer in diese Gegenstände kommt, die will eigentlich, die hat so als Ziel, als Mensch wiedergeboren zu werden das nächste Mal und die will eigentlich nicht mehr als Gegenstand und die muss aber irgendwie so eine Aufgabe und es geht auch immer darum, dass irgendwie es zu einer Übergabe dieses Armbands kommt, ja, so. Klar, was am Schluss aufgeworfen wird, ist so eine Frage der Restitution, ja, so, also jetzt in einem kolonialen Kontext, aber vielleicht auch darüber hinausgehend so. Vielleicht wäre der Plot, am Anfang wurde der Ada dieses Armband weggenommen und deswegen muss die Ada am Ende 2019 das wieder zurückkriegen.
Ja, ja, genau, aber alles, sagen, ja. alle sozusagen weil und dann deswegen und dadurch das ist dann das, Sachen dazwischen werden ausgespart. Also heißt, ich meine, wir kriegen so Stationen, aber nicht die Gründe, wie man von eins zum nächsten gekommen ist. Und das ist schon happig, finde ich, so als Leserin. Also ich habe da schon daran genagt, aber ist auch okay, ist also es ist ja ganz, ganz offensichtlich eine bewusste Entscheidung. Wie man die dann findet, ist jetzt ein zweiter Schritt, aber das ist ja schon the point, so ein bisschen, oder? Dass man, dass man so einerseits total disorientiert ist zwischen Happen und diese Happen dann aber doch so eine Art Fährte gelegt bekommt, wie man die dann verknüpft. So.
Und halt dann aber auch in diesem, weil ich finde es interessant, was du sagst, also es hat einerseits so dieses Fragmentarische, aber gleichzeitig gibt es ja wie so ein Master-Design dahinter, dass ja irgendwie so dieses Zyklische der Wiedergeburt ist. Da, wo, sag ich mal, in der moderne oder in der postmoderne Kontingenz tritt, also sowas wie Zufall, es gibt eben nur so bedingt Kausalitäten, es gibt vielleicht sogar bedingt nur mehr historische Kausalitäten, also mit der Postmoderne, ja, so, und es ist alles irgendwie kontingent oder Zufall, ja, was ja, glaube ich, so viele dieser postmodernen Romane, die ja mit ähnlichen Verfahren, finde ich, arbeiten, setzt das hier halt eigentlich so eine Fatalität ist, das ist es nicht, weil es gibt ja dann doch immer wieder, es geht ja immer wieder schief, diese Übergabe, ja, also es funktioniert da irgendwie nicht, da so. Aber ich finde, das Interessante ist, du hast einerseits so dieses Fragmentarische und mir ging's total ähnlich wie mit dir, dieses, man ist so ein bisschen desorientiert und gleichzeitig wird aber immer sowas nahegelegt wie, ja, das gehört jetzt irgendwie alles so oder die Gegenstände ganz am Anfang, oder es gibt so ein, zwei Mal, das sagen die Gegenstände, ja, ihr fragt euch jetzt bestimmt, woher ich das weiß oder wie es dazu kam, aber wartet, ich erkläre euch das noch. Ja, also es wird schon so wie so ein, weißt du, wie so ein Mastermind im Hintergrund, der oder die irgendwie das alles so zusammenhängt. Und das finde ich schon irgendwie, weißt du, da gibt's so zwei Logiken, die dann doch so ein bisschen gegeneinander arbeiten, oder wo ich mir denke, so, aha, interessant, wie geht das eigentlich zusammen? Weißt du, was ich meine?
Ja, voll. Aber ich auch generell jetzt mal so, lass uns mal Tacheles reden. Wie fandst du diese Dingerzählerinnen? Also, man kriegt dann ja am Anfang, denkt man ja, es ist eine Erzählung in der dritten Person und dann kommt irgendwie das Ich und dann kapiert man so, okay, wir sind in dieser Geschichte der ersten Ada und der erste Ich-Erzähler ist ein Reisigbesen, der in diesem Moment dazu von einer Person dazu verwendet wird, um die Ada zu schlagen und dieser Besen spricht dann in der Ich-Person. Und ich war dann erstmal so, oh no. Also ich habe erstmal so gedacht, ich habe gar keinen Bock da drauf. So, und dann geht das so weiter und in der zweiten Geschichte spricht, also von Ada Lovelace im 19. Jahrhundert spricht der Türklopfer. In der dritten Geschichte sprechen die Wände dieses KZ-Zimmers, in der die Prostitution stattfindet und in der vierten Geschichte erzählt der britische Pass, der in der Tasche der wohnungssuchenden Ada in Berlin sich befindet. Und was man ja zu dem Zeitpunkt dann noch nicht weiß, ist, dass das ja eigentlich ein Subjekt ist, das erzählt. Also es sind zwar diese vier verschiedenen Gegenstände, aber das ist ja das, was wir dann in diesem zwischen den Schleifen-Chapter erfahren, dass das eigentlich so ein Spirit ist, der quasi erst ein Reisigwesen war, dann sozusagen jetzt in Anführungszeichen wiedergeboren wurde als Türklopfer, wiedergeboren wurde als so. Und ich habe so gedacht, warum? Also ich habe mich total gefragt, so, welchen Mehrwert gibt diese Erzählperspektive im 19. Jahrhundert gab es viele Erzählungen aus der Sicht von Geld oder also von Münzen oder Geldscheinen. Und da war das quasi motiviert. Es gab einen Grund, warum dieses Geld erzählt hat, weil das so die Geschichten von Zirkulation oder was weiß ich waren. Ja. Mhm. Aber warum ist, also war, ich habe es einfach nicht verstanden, warum das, warum die Geschichte das braucht. Und ich habe mich gleichzeitig gefragt, war, wenn ein Gegenstand, warum dann nicht dieses Armband?
Ja, das wäre doch, das wäre doch,
also klar ist es offensichtlich. Klar könnte man jetzt auch sagen, natürlich, das wäre die, das wäre der obvious choice, aber dann könnte man ja sagen, ha, ich habe von da nach dahin die Hand gewechselt, so. Aber natürlich kann man sagen, ja, das kann ja jetzt jeder, Martina, oder das, da kommt ja jeder drauf, aber ich habe so ein bisschen, hätte ich mir gedacht, das wäre für mich irgendwie schlüssiger gewesen.
Mhm. Ja, das ist natürlich auch die Leerstelle in gewisser Art und Weise, glaube ich. Also eben dadurch, das habe ich mir natürlich auch sofort gedacht, also warum erzählt nicht das Armband? Und das ist wieder, wie du sagst, wahrscheinlich so eine sehr bewusste Entscheidung, genau das nicht erzählen zu lassen. Also ich habe überhaupt keine Antwort darauf. So,
ja, nur, ich wollte nur abgleichen, Frage, wie du das so gefühlt hast.
Ja, wobei es gibt, signifikante Ausnahmen, wo die Ader-Figuren aus der Ich-Perspektive sprechen,
stimmt,
zum Beispiel, wenn sie über ihre Mütter sprechen.
Ja. Ja, so. Ja, stimmt.
Also es ist eben auch nicht durchgängig. Ich finde so diese Perspektive von Gegenstände oder das sozusagen zu vergegenständlichen, ohne es zu personalisieren, ja, so, also ohne es zu einer menschlichen Instanz zu machen. Das finde ich erstmal irgendwie interessant, aber wie du richtig sagst, was mir dann nicht so ganz klar war, war, dass es dann doch in irgendeiner Art und Weise wieder subjektiviert wird durch dieses komische Geist oder Spirit, der dann irgendwie da so inkarniert werden muss. Ja, das...
Also warum diese Doppelung, gell? Also warum... warum sind es nicht einfach die Dinge und dann ist das sozusagen diese Suspension of Disbelief, dann kaufe ich das halt, dass jetzt Dinge erzählen und fertig. Und dann hat man sich da gerade dran gewöhnt und dann ist das so, so ein Weltgeist und es geht um Wiedergeburt und dieser Geist möchte eigentlich final ein Mensch werden. Das hat mich auch enttäuscht, ehrlich gesagt, dann, als ich das dann erfahren habe, dass das jetzt, also erstens so dieses Gott-Ding, wo man jetzt gar nicht so wusste, wo kommt denn das jetzt her oder warum ist das notwendig? Ich habe halt noch überlegt, ob das vielleicht so eine schon eine Art von Aussage oder Geschichte über Materialität erzählen soll. Also ob quasi das so, also das Thema ist ja schon sozusagen Kolonialismus oder Dekolonialismus oder wie man es auch jetzt aus welcher Perspektive man das jetzt erstmal sehen möchte, aber der ja eben auch durch Dinge und über Dinge und wegen Dingen irgendwie so passiert ist. Aber ich hatte das Gefühl, das ist nicht so richtig ausexekutiert.
Also in dieser Ding-Perspektive gibt's ja unterschiedliche Ebenen. Also das eine ist ja, ein Gegenstand ist ja etwas, was erstmal dem keine Emotionalität zugeschrieben wird. Das heißt, so eine Perspektive könnte, glaube ich, etwas haben, wo quasi unser Alltag oder menschliche Handlungen erstmal entfremdet werden, ja, durch die Art und Weise, wie sie beschrieben werden, ja, weil sie erstmal so ganz äußerlich oder so, es könnte ja auch so diese Perspektive haben von so eine sehr neutrale Beobachtungsinstanz, die einfach Sachen wiedergibt oder die halt so Sachen, weißt du, so überzeichnet wiedergibt oder eben mit so einem befremdlichen Blick. Das ist es ja nicht. Dazu ist es viel zu, sage ich mal, personalisiert und auch so emotionalisiert. Also dieses Moment, wo man quasi, wo Aders Raum in diesem KZ erzählt, da ist ja eine Emotionalität dabei. Es ist ja nicht eine, sage ich mal, bewusst neutrale Beobachterposition. Ja. Das Zweite, also ich kenne das, also ich kenne nur einen Roman aus dem 18. Jahrhundert in Frankreich, das heißt Le Sofa, da erzählt eben ein Sofa. Und das ist halt ein erotischer Roman. Und da ist sozusagen der Kniff, der Gegenstand kann etwas erzählen, weil der Sachen mitkriegt, die sonst niemand anders mitkriegt. Also so ein bisschen dieses Moment, das liefert so eine Perspektive des Intimen, in dem Fall des Erotischen, die sonst niemand liefern kann. Ja? Das ist hier, könnte man sagen,
if
natürlich these walls auch so ein bisschen
could talk.
Auf. Ja, exactly. So. Yeah. Das ist hier ja schon auch so ein bisschen aufgerufen, aber dann eben so ganz stark eben auch nicht. Ja, deswegen war ich auch so ein bisschen so, ich muss sagen, ratlos, beziehungsweise wie gesagt, deswegen habe ich, glaube ich, so am ehesten dann das, konnte ich mir so mit dieser allwissenden Erzählinstanz helfen oder das so akzeptieren, weil ich mir gedacht habe, okay, das ist irgendwie so strukturell analog, wie das irgendwie gedacht.
Aber ich fand es auch irritierend, also der Pass und diese Zimmerwände vom KZ sind ja erzählende Dinge, die die quasi auch eine Funktion in der Handlung beziehungsweise in der Situation, in der sich die jeweilige Ader ist, haben. Also wie du schon gesagt hast, so diese KZ-Wände, quasi das bestimmt ja das Leben der Ader und der Pass auch. Also das ist ja dann wieder narrativ eingebettet, während zum Beispiel dieser Türklopfer bei der englischen Ader total willkürlich gewählt ist. Es hätte auch ein Kerzenständer sein können oder weißt du, ich meine.
Und natürlich auch der Reisigbesen.
Oder ein Regenschirm und der Reisigbesen auch ein bisschen. Also irgendwie ist das da auch nicht ganz so stringent, weil ich finde es dann eben, dass das mit dem Pass für mich und mit den Zimmerwänden dadurch besser funktioniert haben. Das hatte eine Funktion, das hatte eine Motivation.
Ja, genau.
Und beim anderen war es so ein bisschen so behelfsmäßig, kam es mir davor. Aber okay. Warum dieses, also hast du dir einen Reim darauf gemacht oder versucht mit der Gott-Sache und mit diesem Spirit und Wiedergeburt, so warum braucht es das? Also ich habe mich gefragt, was macht das besser an dieser Geschichte?
Ja, ich, also du, glaube ich, weißt ja mittlerweile, dass ich mit sowas massive Probleme habe. ich meine, komischerweise, oder was heißt komischerweise, das scheint, sag ich mal, sowas zu sein, um eine temporale Struktur in einem Roman, also um sozusagen weit entfernte Dinge irgendwie miteinander verknüpfen zu können, also jetzt zeitlich weit entfernte Dinge, weil es gibt ja zum Beispiel sowas anderes, also sorry, wenn ich jetzt so ein bisschen aushole, aber wenn man jetzt zum Beispiel an so einen Film wie Babel denkt, ja, das sind sozusagen erstmal voneinander vermeintlich getrennte Geschichten und dann stellt sich heraus, ganz am Schluss, dass die über vor allen Dingen einen Gegenstand, nämlich ein Gewehr, alle miteinander verknüpft sind, ja. Also da stellt sich dann diese Verbindung, weiß nicht, ob ich Kausalität sagen würde, weil dafür ist es eben, dafür ist die Kontingenz eben dann zu groß, aber darüber wird es dann, da werden geografisch sehr weit entfernte Handlungen miteinander verbunden. Wenn du das jetzt aber nicht sozusagen räumlich, sondern auch noch zeitlich machen willst, dann brauchst du halt irgendeinen Moment, naja, wobei, es würde ja über die Gegenstände gehen, ja, aber übers Armband wäre es halt gegangen.
Ja, eben, über das Armband geht das. Das meinte ich jetzt gerade. Eigentlich ist das Armband genau das Gewehr und dann ist das eigentlich eine Doppelung. Ich habe mich halt gefragt, ob man vielleicht davon ableiten soll, dass die Adas alle Wiedergeburten voneinander sind.
Ja, ich glaube, also das wird, glaube ich, nicht endgültig entschieden, aber ja. Ich glaube, also das Einzige, wo es, glaube ich, vorkommt, ist in diesem zwischen den Schleifen, da gehen sie ja auch auf die Suche nach Ada, Gott und dieser Spirit. Also da kommt zum Beispiel sowas vor, die Zeit war jedenfalls gekommen, um Ada daran zu erinnern, dass alle Wesen vergangene, gegenwärtige und zukünftige in Verbindung miteinander sind, dass wir es immer waren und immer sein werden. Die Botschaft kann erdrückend sein, wenn Mensch meint, sie zum ersten Mal zu hören. Wir wollten Ada damit nicht überrumpeln. Wir wissen ja, dass sie am Ende ihres Lebens zunächst immer eine Runde Abstand braucht. Also machten Gott und ich uns auf die Suche nach ihr, aber erst nachdem sie sich gänzlich im Weißen aufgelöst hatte. Also da wird ja schon ziemlich nahegelegt, dass sie eigentlich wiedergeboren wird.
Das hätte man doch schon, ich fand es halt interessant, weil das Buch, wie du ja auch vorher schon gesagt hast, und das haben auch einige Rezensionen gesagt, so traut dem der Leserin gerade durch diese Zerstückelung einiges zu. Und das schafft man auch. Also ich habe ehrlich gesagt mit dieser Schleifenartigkeit, mit der Fragmentierung, habe da kein Problem damit. So, ich kann das bewältigen. Und dann aber gleichzeitig wird man dann so bevormundet, weil einem so Clues dann so quasi so ganz offensichtlich gemacht werden. Also dass diese vier Frauen Ada heißen, finde ich, das reicht doch schon, um zu suggerieren, dass die irgendwie verbunden sind.
Ja.
Okay, dann legt man noch dieses Armband mit drauf, dann habe ich es aber wirklich kapiert. Und dann finde ich, also weißt du, und dann passieren so viele, so, und da habe ich mich gefragt, warum dann jetzt einerseits diese Zerstückelung und dann das wieder rückgängig machen, uns dann doch so vereindeutigen und irgendwie so klarstellen, dass man dann doch alles kapiert hat. Also das fand ich irgendwie so, da war ich so hin, ich war so irritiert, was ich denn jetzt machen soll als Leserin. Soll ich jetzt mitdenken oder wird mir alles total plakativ präsentiert? Weißt du, ich meine? Und beides gleichzeitig ist schwierig für mich. Also
Ich verstehe sehr gut, was du meinst, und ich glaube, also für mich ist es eben so dieser mittlere Teil, was ich was da so sehr stark zu so einer sehr vereindeutigenden Lesart beiträgt.
Ja, ja. Ja.
So. Und es ist, wie du sagst, das hatte ich ja auch schon angedeutet, also bei allem fragmentarischen und nicht linearen Chronologie über den Haufen werfenden Erzählweisen werden ja, also gibt's ja ganz massive Parallelitäten. Also das sind die Aders, das sind, dass sie alle erschossen werden, das sind, sie haben alle Gefährtinnen. Das sind aber auch kleine Sachen, wie
die
zum
Williams
Beispiel,
auch schon
also die Ada Lovelace, die diese Informatikerin ist, dann die Ada 2019 studiert Informatik, dann die Nummer 37 taucht überall auf. Ja, solche Sachen. Also es sind wirklich sehr viele sowohl von der Narration her, von der Handlung her, als auch kleine Details und Elemente, die immer wieder zurückkommen, zusätzlich zu dem Armband und so weiter, dass man, wie du sagst, das schon auf der einen Seite versteht. Und ja, es ist halt, glaube ich, wie so vielleicht einfach so, ich muss sagen, ich habe das, ich für mich akzeptiere ich das halt so, dass ich das etwas ist, mit dem ich persönlich nicht viel anfangen kann, aber irgendwie so eine Art von so Spiritualität, die halt so einen Sinn und einen irgendwie auch, also Sinnangebot macht in dem Sinne von, es ist ja jetzt nicht unbedingt ein Happy End am Schluss, aber weißt du so, am Ende hat das alles irgendwie zu so einem größeren Plan gehört, oder? Weißt du, wie ich meine? So, was ich jetzt persönlich, da bin ich halt, glaube ich, zu westlich geprägt. Weißt du, ich bin halt so, es gibt halt Kontingenz so. Also ich, ich glaube nicht an das alles Verbindende oder so. Gerade halt im Angesicht dessen, dass ja das alles Geschichten sind von extremer Gewalt, von Gewalt gegen Frauen, von Leid und so weiter und so fort. Ja, so. Also dass da dann wie so ein Angebot der eben nicht Restitution, aber so eine Art vielleicht doch Heilung oder so, I don't know, ja, so, weiß ich nicht. Oder eben zumindest Sinnhaftigkeit, wenn schon keine Heilung, ja. Also wenn es nicht total random und kontingent ist und das alles völlig überhaupt keinen Sinn hat, dann gibt's zumindest so diesen Weltgeist, der da durch die Geschichte taumelt und irgendwie am Ende das alles zu so einem großen Ganzen zusammenfügt. Ja,
ja, ich will noch eine kleine Bemerkung machen, bevor wir dann vielleicht über die, vielleicht das, dieses, den Zweck dieses oder was sich da genau alles verbindet, reden können. Aber nochmal zu den, zu diesen kleinen Details, die dann immer gleich sind in den Geschichten. Also hast ja schon gesagt, dass sie alle beide, dass sie alle vier Ader heißen, dass sie alle irgendwie einen Wilhelm, William, Guilherme in das Armband, bla bla bla. Ich fände halt ein bisschen schade so als Effekt dieser Überfrachtung dieser kleinen Details, weil, um ehrlich zu sein, die bringen nichts. Die sind so ein Zwinki-Zwonki, ja, so der wurde auch von dem William ermordet. Aber weißt du, wie ich meine, es ist kein Mehrwert eigentlich da dabei. Und als Leserin, finde ich, ist man dann total, also man kann nicht anders, weil man es natürlich kapiert, dass das so Parallelitäten sind, dann wird man zu so einer Jägerin von Hinweisen.
Ja, absolut.
Und man
total
denkt die ganze Zeit, wieder die 37. Und das ist doch totale verschwendete, also verschwendetes Potenzial von der Erzählung, wenn ich dann wie in so einem, ich
wie
weiß
so
nicht,
Detektivmodus.
Ja, wie, aber wie so ein Kinderrätsel, kreuze die fünf gleichen, finde die 17 Weihnachtskugeln im Weihnachtsbaum und kreuze sie an. Ich finde das total schade, dass da meiner Meinung nach eine tiefere Reflexion irgendwie dadurch einem weggenommen wurde, weil man so mit so Busy Work ein bisschen beschäftigt war.
Ja.
Das hat mich geärgert, ehrlich gesagt. Und man konnte es aber auch nicht, man konnte es auch nicht ignorieren, weil es so plakativ war.
Ja, und weil man sich ja gerade am Anfang, man muss sich ja an irgendwas orientieren, ja. Und sowas, ich glaube, so funktioniert halt der Geist, ja. Du versuchst dich halt zu orientieren, indem du das Bekannte im Unbekannten suchst. Ja,
ja, total.
Und da würde ich dich gerne direkt dazu fragen, wie ist es dir gegangen mit dem Mitfühlen mit diesen Figuren? Weil, wie schon gesagt, das sind alles also extrem brutale natürlich Geschichten. Und wie ist es dir gegangen, als du das gelesen hast? Also warst du da irgendwie, sag ich mal, in so einem emphatischen Lesen, hat dich das berührt?
Ja, ja. Ja, habe ich auch mir voll viele Gedanken drüber gemacht, also über Figurenzeichnung im Allgemeinen, weil dadurch, dass die Gegenstände erzählen, hat man den besten Eindruck von den Gegenständen und nicht von den Figuren, um die es eigentlich vorgibt, um die es eigentlich angeblich geht. Aber eigentlich geht es um die nicht. Und wie du, glaube ich, auch in der Frage andeutest, hat man keinen wirklichen Bezug oder auch kein Bild von einigen der Figuren. Ich finde, die letzte Ader ist ein bisschen eine Ausnahme, weil man ja auch sagen absolut. Muss, dass deren Teil viel länger ist und auch viel weniger zerstückelt und viel linearer erzählt ist. Also es geht ja bestimmt, sagen wir mal, ein Drittel von dem Buch, oder, um diese letzte 2019 Ader in Berlin.
Ja.
Und ich fand aber eigentlich von den Stories her die ersten drei spannender. Und eigentlich hätte mich diese allererste Ader am meisten interessiert. Und ich glaube, das war aber halt auch ein bisschen, ehrlich gesagt, weil ich dieses Buch beim Lesen schon auch verglichen habe mit Büchern, die ich schon kenne. Und es hat mich eben dieses erste sehr an Homegoing von Yaa Gyasi erinnert, was ich super eindrucksvoll fand. Und was halt auch einfach so Geschichten, so vorkoloniale Geschichten aus Menschen aus heutigen afrikanischen Staaten, die einfach so noch nicht so, die man noch nicht so kennt und auf die ich total Lust habe, die zu erfahren. Aber wie du sagst oder wie du, glaube ich, angedeutet hast, es bricht es sehr schnell wieder ab und man kriegt eigentlich nur so Fetzen und man weiß am Ende mehr über irgendeinen Reisigbesen als über die eigentlichen Aders.
Ja, beziehungsweise ich bin auch so drauf gekommen, weil du auch gesagt hast, weißt du, mit diesem, dass man dann so beschäftigt ist, so diese Hinweise zu suchen, ist so fast so ein bisschen die Geschichte dieser Figur da so ein bisschen untergegangen. Und ich finde auch, für mich macht da schon auch was dieses Durchbrechen der Chronologie. Also es fängt an quasi im Moment des Todes einer Figur, die ich überhaupt nicht kenne. Ja? Und erst im Nachhinein erfahre ich mehr über die. Das war so das Zweite, was es für mich schwierig gemacht hat. Und dann eben auch so dieses, man erfährt das immer nur so stückchenweise. Also ich finde das sowieso interessant, weil wir haben ja viele, also so dieses fragmentarische Erzählen ist ja gerade sehr präsent und sehr verbreitet. Und für mich gibt es da schon auch, also das mag vielleicht wirklich nur so mein eigenes, meine eigene Lesesozialisation sein. Ich habe da zum Teil wirklich Schwierigkeiten, so einen diesen Figuren wirklich nahe zu kommen. Das, gesagt, mag aber auch so meine, weißt du, das ist wahrscheinlich auch einfach Gewohnheit.
Ja, es ist Gewohnheit und, Entschuldigung, darf ich ganz kurz unterbrechen? Ich hatte nämlich mal eine super interessante Unterhaltung mit dreien meiner Kollegen und ich habe nämlich die Frage gestellt, warum lest ihr? Und ich glaube, du bist auch ein bisschen so, vielleicht ist das auch schlecht für den Podcast, dass wir uns da ähnlich sind, aber ich lese, weil ich dadurch in andere Personen eintauchen kann. Und deswegen zum Beispiel brauche ich das auch gar nicht immer, mich so sehr zu identifizieren, weil ich will ja gar nicht über mich lesen, ich will ja über andere Leute lesen und ich finde, das Lesen ist was so eine der besten Arten, wie man das halt kann und genau das vermisse ich dann halt total, wenn mir nur so abgehackt und so kurz und so, deshalb, ich habe das ja schon mal gesagt, ich liebe erste Person, wenn es geht, lese ich nur First Person Narrations, weil man da eben so am tiefsten reinkommt. Und wenn das halt was ist, was man sucht beim Lesen, finde ich, dann kriegt man das überhaupt nicht von Zerstückelung. Also vor allem nicht, wenn Fragmentierung zwischen verschiedenen Personen oder Perspektiven.
Ja,
wenn es jetzt eine Ich-Erzählung ist, die nur chronologisch zerstückelt ist, dann schon. Aber klar, dann bleibt das halt sehr oberflächlich von der Figuren oder von dieser Subjektivität, die da vermittelt wird. Aber es gibt natürlich Leute, die lesen aus anderen Gründen und dann gleiten die da, ich, nicht so drunter wie wir.
Ja. Aber ich finde halt, weil das ist vielleicht so der letzte Punkt, an dem ich überspitze es jetzt mal, ja.
Do it.
Haus raus. Es gibt diese vier Aders, deren Leben ist in gewisser Art und Weise sehr parallel konstruiert. Mhm. Ja? Und dann kommt sozusagen diese Erzählstruktur, die sich so in den Vordergrund schiebt. Und dann kommt noch diese Erzählinstanz dazu, so dass ich am Ende mich gefragt habe, und ich glaube nicht, dass das die Autorin will, ja, ist es eigentlich völlig wurscht, welche Figur da erzählt wird. Also weißt du so, dass das individuelle Schicksal zurücktritt hinter sowas Großem Ganzen. Sei es jetzt, weißt du so, eben diese Idee der Wiedergeburt, sei es diese Idee Frauenschicksale und Gewalt gegen Frauen. Das Besondere und Konkrete und Individuelle gegenüber dem Allgemeinen, dem Historischen, dem Weltgeschehen in den Hintergrund tritt. das war so am Ende das, was ich mich so gefragt habe. Und ich bin aber sozusagen, wie gesagt, ich überspitze es und es ist jetzt steiler, als ich es jetzt sagen würde, ja, so. Hm. Aber weil das ja, glaube ich, auch, wie du das auch so geschildert hast vorhin, so dieses an Literatur ja auch immer ist, dass es auch auf eine Art über das Individuelle, über das Besondere, was übers Allgemeine sagen will, ja. Mhm. Und hier ist mir das Individuelle ist mir so, das ist mir so völlig abhanden gekommen. Ja. Ich konnte diese Figuren nicht so richtig greifen.
Ich weiß total, was du meinst. Und vor allem, wenn es dann was über das, oder wenn das Buch versucht, über das Persönliche, was über das Allgemeine zu sagen, dann ist das ja in diesem Teil der Berliner Ader passiert, also der heutigen Bader. Mhm. Und da, finde ich, war es dann sehr explizit. Also da hat dann einfach quasi die Ada und ihre Schwester Elle, die ja dann zusammen durch Berlin zum Teil fahren und Wohnungen anschauen, und sie hat Probleme natürlich, die Wohnung zu bekommen, weil sie schwarz ist und weil sie einen ausländischen Namen und weil sie einen ausländischen Pass hat. Dann wird ja das quasi einfach im Dialog gesagt, diese allgemeine Aussage, oder?
Ja.
Also ich finde da, weil das waren ja schon einige Kritiken auch, dass es schon plakativ ist und das Politische dann einfach quasi in Figurenrede zwar verkleidet, aber einfach relativ explizit zum Beispiel gesagt wird, so, die Deutschen hassen Ausländer, weil, und sie, weißt du, ich meine, also es wird dann so, da wo es einem quasi mal erlauben würde, was abzuleiten aus dem Persönlichen, da wird es einem dann wieder vorweggenommen.
Und ich will, ja genau, also ich will auch nicht sagen, also es ist so, ich glaube, da für mich gibt es da so was Konfligierendes, weil auf der einen Seite sind sie ja alle sehr sozusagen individuell, natürlich auch in diesen historisch jeweils sehr unterschiedlichen, krassen, aber sehr unterschiedlichen Situationen. Aber ich glaube, über diese parallele Konstruktion die ganze Zeit, dadurch, dass die Handlung eigentlich immer so parallel konstruiert wird und so weiter, tritt das so, für mich zumindest, trat so ein bisschen in den Hintergrund.
Ja, aber lass uns das doch verwenden, um überzugehen. Konkret, also Themen sind ja folgende. Frauen und Gewalt gegen Frauen, dann Kolonialismus und auch koloniale Kontingenten bis in die Gegenwart, Rassismus, Antisemitismus wahrscheinlich im größeren Sinne. Also darüber spricht ja das, also jetzt einfach mal als Themen so aufgezählt. Und da habe ich mich halt schon auch gefragt, kann man das natürlich, man kann die natürlich zusammen in einem Roman vermischen und besprechen, aber wenn eigentlich die Aussage oder die Funktion oder das Funktionieren des Romans ist, alles ist parallel und alles ist ähnlich, diese vier Sachen dann so nebeneinander hinzustellen, weißt du, ich meine, ist schon auch ein bisschen mutig, würde ich jetzt mal sagen, so zu behaupten, okay, ich kann vergleichen, eine verschleppte nigerianische Person wird von einem Kolonisator erschossen mit, es ist halt so eine, ja, so eine Informatikerin hat halt Beef mit ihrem Ehemann und mit einer, mit KZ und mit, eine Schwarze findet keine Wohnung in Berlin. Was macht man denn da? Also ich habe mich schon gefragt, so, weil natürlich kann ich das nebeneinander stellen, aber wenn das ist, was ich in dem Buch die ganze Zeit mache, ist zu parallelisieren und damit zu vergleichen und irgendwie auf Ähnlichkeit aus zu sein, weiß ich irgendwie nicht, ob ich das so unterschreiben würde oder was ich damit machen soll, weiß ich irgendwie nicht. Was ist denn jetzt, was ist die Aussage davon? So, Leid reproduziert sich, oder was ich spannend fand, war, dass in einigen Episoden, also vor allem in der ersten Episode und auch in der zweiten, also vorkoloniales Ghana und England, was ich da so ein bisschen spannend fand, was das Buch ja versucht hat, so bekannte Hierarchien hat das ja so ein bisschen verkompliziert. Und das fand ich schon relativ spannend, weil ganz am Ende kommt ja zum Beispiel raus, dass dieser Guilherme, dieser Portugiese, der das Armband als erster von der ersten Ada geklaut hat, dass der sagt ja dann am Ende, ja, ich habe das genommen, um meine Familie ernähren zu können, damit ich nicht mehr auf solche Ausfahrten, kolonisierenden Ausfahrten gehen muss. Bei der zweiten Geschichte ist ja die Ada eigentlich, die so ein bisschen unterdrückt wird von ihrem William, die ihre Informatikerin-Mathematikerinnen-Karriere nicht so richtig ausleben kann. Und sie unterdrückt ja gleichzeitig ihre Angestellte Lizzie, die aus Irland kommt und die ja zu der Zeit sozusagen die Unterdrückten im England der Zeit waren. Und das fand ich eigentlich cool, dass es eben nicht so eine platte, weil es hätte ja so sein können, dass in jeder Geschichte Männer über Frauen und Weiße über Schwarze gewesen wären und dass das halt viermal so Spielarten voneinander gewesen wären. Und das fand ich schon ganz gut eigentlich, dass das nochmal so ein bisschen das verkompliziert hat.
Ja, das kommt ja auch in der Geschichte von Ada in KZ, im KZ Mittelbau-Dora gibt es so einen Moment, wo sie das ganz explizit denkt. Ich lese das mal kurz vor. Sein Penis regt sich nicht und die 15 Minuten sind gleich um. Der Gestreifte gerät in einen Täter oder Opfer, doch Täter, bin auf jeden Fall viel mehr Opfer als sie oder Kreislauf. Ich kenne den Blick, tja, denke ich, so viel Opfer kannst du nicht sein, wenn dir noch dein Pimmel gehört. Und da ich keinen Besitz habe, kann ich nicht einmal Recht oder Unrecht haben. Ich schaue es also einfach an, ein weder Täter noch Opfer, ein weder gut noch böse, ein weder Mann noch Kind, ein Nichts.
Ja.
Und das ist ja, glaube ich, so dieses, was du ja auch beschrieben hast, ja, also dass es diese Binarität von hier ist das Opfer, da ist der Täter an sehr vielen Stellen aufbricht. Ja, auch weil die Ada in vorkolonialen Westafrika wurde ja verschleppt. Man weiß nicht genau von wem, aber wo dann ja auch wieder, genau wie du sagst, dieses rassifizierte Schema von hier die weißen Kolonisatoren gleich nur Täter, dort die schwarzen Kolonisierten, also das jetzt alles unter Anführungszeichen so das Jahr aufbricht, ja, und das macht's eigentlich, wie du sagst, an fast jeder Stelle. Und das ist, also das ist sozusagen etwas, wo man sagen könnte, okay, da bricht's etwas auf, was eben so eine vorgefasste Binarität ist und guckt sich das in diesen unterschiedlichen Kontexten an, weil das heißt ja dann auch immer wieder ein bisschen was anderes. Ja, ja. Was heißt Täter, was heißt Opfer in dem Fall? Ja,
aber so. Wie würdest du sagen, wird das in diesem letzten Teil durchspielt, habe ich mir jetzt gerade überlegt, weil da ist es so ein bisschen am wenigsten auffällig, oder?
Ja.
Also ich habe mir überlegt, ein bisschen, was da so ein bisschen natürlich anklingt oder worüber das da verhandelt wird, ist über diese Colorism-Sache, oder? Mhm. Also dass dass Adas Schwester Elle ja zum Beispiel in Berlin als schwarz gilt und in als sie in Ghana besucht, rufen die Kinder, die sie quasi auf der Straße entdecken, ihr Weiße zu. Also dass sie da so ein bisschen auch die Allianzen sich so ein bisschen verschieben oder halt weg. Aber sonst haben wir da ja nicht so eine richtige Täter-Opfer-Verkomplizierung, oder?
Ja, jein. Also ich glaube, so eben, ob der Täter-Opfer das richtige Berichtbar ist, ist auch schwierig. Aber ich meine, es wird ja schon so verkompliziert, das ist ja auch immer wieder Thema, also dass die Ada ja den unter Anführungszeichen richtigen Pass hat. Also dass alle natürlich denken, sie ist keine Europäerin, aber sie hat den richtigen Pass, nämlich den britischen, und deswegen ist sie noch, es ist ja so zwischen Brexit-Austritt und, also 2019 eben, gilt sie noch als Europäerin, ja, so. Und ich finde, da wird's halt am stärksten verhandelt über Elle und ihre Reaktion immer auf die unterschiedlichen Situationen, beziehungsweise dann auch in dieser Geschichte oder in dieser Wohnungsbesichtigung mit diesen beiden Schwestern. Da wären so ein paar Dichotomien aufgebrochen, würde ich sagen. Oder eben so vielleicht so ein paar Gewissheiten, die man hatte, ja, so vorgeführt. Ja.
Ich muss ja irgendwie sagen, am Ende sind mir dann, weil du ja vorher gesagt hast, Zufall und Kontingenz sind so Spielarten von postmodernem Erzählen. Aber ich finde eigentlich nicht. Also eigentlich so dieser Zufall im Sinne von Sachen passieren wirklich total zufällig, also so zwischenmenschliche Zufälle, so zufällig treffe ich da den Herbert auf der Straße.
Ja.
Sowas passiert ja eigentlich in narrativen Texten selten, weil das ja so ein bisschen widerspricht ja quasi einem Narrativ. Wenn ich, also Unfälle und Zufälle sind ja so ein bisschen eigentlich billig in Erzähltexten, weil wenn man ein virtuoser Erzähler oder eine virtuose Erzählerin ist, dann, weißt du, ich meine, dann verknüpft man ja und sagt nicht an irgendeiner Stelle, wo man nicht mehr weiterkommt, zufällig habe ich dann jemanden, weißt du, wie ich meine? Ich finde das eigentlich ein bisschen arm. Ja. Und es hat mich sehr gestört, dass das am Ende dann zweimal hintereinander, also sorry, Ada geht sich eine Wohnung anschauen in Berlin und trifft dann zwei alte Frauen, die ihre Mutter kannten. Mhm. Und die sagen einfach nur so, obwohl sie sich nicht ähnlich sehen, wird explizit erwähnt, hey, bist du die Tochter von X? Also as if, oder? Und dann gleich danach passiert es nämlich nochmal, weil dann schaut sie sich die nächste Wohnung an und dann hat zufällig der Wilhelm das Armband. Und ich war da so ein bisschen, also Fügung schön und gut, aber da
ist ein bisschen too much gepusht.
Ja, also ich verstehe schon, dass man dann auch zu einem Ende kommen möchte und alle Strings irgendwie zusammenfügen muss, aber das würde doch eigentlich ein virtuoses Erzählen ausmachen, dass man diese Strings vorher so hingelegt hat, dass sie eben eine Chance haben, sich zu verknüpfen und nicht auf so total forcierte Zufälle und Unfälle sich dann verlassen muss.
Also ich muss auch sagen, ich fand auch diese, also ich so gern ich diese Szene eigentlich mit diesen beiden Schwestern
die sind cool,
da in dieser
Wohnung. Die zwei Omas sind der Hammer, die fand ich super. Aber
ich fand auch, wie die da hinkamen und dass die das vor allen Dingen weder die noch die anderen vorher gecheckt haben.
Also nee.
Das fand ich so ziemlich unwahrscheinlich, ja. Das stimmt, ja. Und ich meine, aber gut, ich finde bei dem letzten, weißt du, das war halt schon wieder so, mir ging es halt so, ich habe halt nur drauf gewartet, okay, wann taucht jetzt dieses Armband auf? Und dann war es halt so, okay, jetzt endlich. Weißt du, so, das war halt dann schon so ein bisschen insofern vielleicht vorher eingefädelt, als man da schon immer nur mehr drauf gewartet hat. Und ehrlich gesagt, also wie wahrscheinlich war es denn davor? Ja, so.
Ja, ja.
Also weißt du, so, dass halt der eine in dem KZ Mittelbau Dora das dann zufällig genau dieses Armband da rauszieht. Also das sind halt alles so sehr lose motivierte, sag ich mal, Übergaben oder Nicht-Übergaben.
Ja, man realisiert sehr schnell, dass dieses Armband so ein MacGuffin ist, den es halt braucht, um diese Geschichte erzählen zu können und der an jeder Stelle, wo es auftritt, quasi forciert oder herbeifabuliert werden muss, damit es da reinpasst, weil es eigentlich keine Funktion hat.
Oder vielleicht muss man auch noch mal sagen, wie die Ada aus dem vorkolonialen Ghana überhaupt an dieses Armband kam. Der wurde das nämlich von so einer Heilenden, als sie noch in ihrem Dorf zu Hause war, also noch nicht verschleppt war, wurde ihr dieses von so einer Heilerin gegeben. Und das sind so Fruchtbarkeitsperlen.
Of course.
So. Also da ist ja auch so diese Frage der weiblichen Genealogie, Fortpflanzung. Und es ist ja dann so, ne, das sind so Fruchtbarkeitsperlen. Alle Aders bis eben zur letzten verlieren ja immer ihre Kinder. Und dann aber, also es geht ja immer, das wird ja eben in diesen zwischenden Schleifen gesagt, irgendwie, oder es scheint auf irgendeine Art und Weise darum zu gehen, dass Ada endlich wieder ihre Perlen zurückkriegt. Und dann am Schluss, was macht sie am Schluss? Sie sagt, nö, will ich nicht, danke.
Ja, aber glaubst du eigentlich, dass das Kind der Berliner Ada dann die Inkarnation des Passes sein wird? Weil der will da ein Mensch werden. Also, dass das dass es dann geschafft hat, weil er am Ende
aber er hat sie hat sie nicht genommen. Er hat ja wieder verzagt, der Pass. Sie hat ja die Perlen nicht genommen, die Ada.
Und der kann nur als Mensch geboren werden, wenn sie die nimmt, oder wie?
Anscheinend.
Halt so ein bisschen,
das scheint
weil
ja
das
die
das
Aufgabe
einzige,
zu sein.
Ich dachte halt, weil das so das einzige Kind ist, was geboren wird, während naja, wir werden es nie erfahren.
No, we will never know.
Wollen wir vielleicht, weil ich habe das Gefühl, wenn wir jetzt gleich das Buch, unsere Leseerfahrung mit dem Buch bewerten, wir auch ein bisschen, also ich muss zumindest ein bisschen ausholen. Das wollen wir da vielleicht jetzt dazu kommen.
Ja, bitte, mach du.
Ich zuerst.
Ja, bitte, gerne.
Also was wir jetzt halt so besprochen haben von was erzählt wird, also so die Story finde ich eigentlich ganz gut, so auch von der Grundidee her. Ich hätte jetzt diese Gottgeschichte überhaupt nicht gebraucht und so, aber das mit den Adas und so, das finde ich eigentlich gut. Ich habe nur massive Probleme gehabt mit dem Wie, mit der Umsetzung. Es ist ja oft so bei Kunst in verschiedenen Ausprägungen, dass wenn zu viele gute Sachen zusammenkommen, wird das Resultat extrem schlecht. Ich habe halt so gedacht an, also weißt du, wenn jetzt Mariah Carey irgendwie Hallelujah singt, von Leonard Cohen und bei jedem Ton so, weißt du, dann klingt es einfach nicht mehr geil so. Oder wenn, musste auch so voll denken an so an Project Runway, was ich früher immer geschaut habe, was so eine Design, so eine Modedesign Reality Show ist und dann so junge Designer so alles gemacht haben. Also weißt du so, es gab hier so Ruffles, da drüben Federn, hinten war ein hoher Kragen, die Schultern waren groß, dann hatte die, und also weißt du so, es ist einfach alles. Warum muss man alle Ideen, die man hat, in einem Buch umsetzen? Also handwerkliche Ideen jetzt, gar nicht inhaltlich, aber warum muss ich? Chronologie muss quasi nicht linear sein. Ich muss verschiedene Orte, ich muss eine Gleichzeitigkeit irgendwie herstellen. Ich muss dann eben diese aufoktroyierten Verbindungsdetails, die mir viel zu viele waren. Es waren einfach so viele Ideen in einem Buch, dass ich überhaupt nicht, dass das Resultat mich so angeschrien hat. Es war viel zu laut in Sachen Technik. Hat jedes Kapitel hat noch ein Bild. So ein kleines, so eine Zeichnung. Dann ist noch in der Mitte sind irgendwie so ein paar halbleere Seiten mit irgendwelchen halb lyrischen Passagen. Dann diese Schleifen. Dann das und also ich bin einfach reizüberflutet und es war so ein bisschen wie so ein russisches Oligarchenwohnzimmer, wo so alles einfach zu viel ist. Ja, genau. Alles, es war einfach viel zu viel es ist so an so Gimmicks, an erzählerischen oder an schriftstellerischen Gimmicks.
Ich kann total gut nachvollziehen, was du sagst. Ich glaube, ich teile deine Meinung. Und ich glaube, vielleicht, was ich noch hinzufügen würde, ist so ein bisschen dieses, dass man zum Teil, worüber wir ja auch schon gesprochen haben, man nicht versteht, wodurch das motiviert ist. Weil ich glaube, ich kann viel mitmachen, wenn es sich für mich irgendwie einen Sinn daraus ergibt, wenn es mir irgendwie so, ich dann so verstehe, narrative Kunstgriffe um der narrativen Kunstgriffe willen, so ein bisschen hat sich für mich teilweise angefühlt. Die größte Schwierigkeit, die ich hatte, weil, wie du ja auch beschreibst, es eigentlich so Themen und Geschichten und Figuren sind, die mir irgendwie, die ich gerne mögen will und die mich auch interessieren. Und für mich war wirklich so dieses, dass ich so das Gefühl hatte, ich komme denen nicht nahe. Also ich habe auch in demselben Podcast, das war der Tu-Podcast, weißt du, von Tupoka Oget, die meinte so, sie musste an einer Stelle so das Buch weglegen, weil es so too much für sie war. Und ich muss sagen, es war an wirklich, muss ich sagen, leider. Also jetzt leider nicht im Sinne von, oh Gott, ich bin so auf so Traumaporn aus oder so, aber leider, weil es mich halt wirklich nicht so wirklich berührt hat, ja, und weil ich eben so das Gefühl hatte, ich bin eigentlich ständig mit was anderem auf einer sehr rationalen Ebene beschäftigt. Ja, aber insgesamt würde ich doch, also es gab dann doch genügend Sachen, weil, weißt du, was du auch vorhin beschrieben hast mit so der Jagd nach den Hinweisen und so. Ich meine, ich mag sowas ja schon auch ganz gerne, so dieses Gucken nach Hinweisen oder so dieses ein bisschen, was ja so ein bisschen auch so Paranoid Reading ist, ja, so alles hängt mit allem irgendwie zusammen und ich werde den Code knacken und ich werde alles raussuchen. Naja, jedenfalls deswegen, ich glaube, ich würde insgesamt dann doch vielleicht sagen 3.
Meine reine Leseerfahrung, meine subjektive, war gar nicht gut. Ich mag aber die Thematik, ich kann leider nur einen Punkt geben.
Ja, willst du noch sagen, was wir das nächste Mal lesen?
Genau, wir werden lesen die Autobiografie von Alice B. Toklas, beziehungsweise The Autobiography of Alice B. Toklas, geschrieben von Gertrude Stein. Und das ist eins meiner absoluten Lieblingsbücher und ich bin sehr gespannt, wie sehr Fabienne es trashen wird oder bashen wird.
Oh nein, ich will es voll lieben, aber ich habe es tatsächlich noch nie gelesen, deswegen ich freue mich voll drauf.
Und in der Zwischenzeit könnt ihr uns ja mal auf allen möglichen Kanälen folgen und wenn ihr ganz uns was Gutes tun wollt, uns bitte eine liebe Bewertung dalassen auf eurer Podcast-App. Das hilft uns sehr, um auch von anderen Menschen gefunden zu werden und so weiter.
Gut. Dann bis zum nächsten Mal. Ciao.